Wir werden heute eine Pause machen und auch nächste Woche vor Weihnachten jetzt in unserer Serie durch die 10 Gebote. Und ich möchte euch einladen, dass ihr Jesaja aufschlagt, Jesaja Kapitel 40, eine typische Adventsstelle eigentlich. Als wir jetzt in Kalifornien waren, die Autobahn, die da praktisch in der Stadt vorbeigeht, wo wir gewohnt haben, die A10, die ist in ziemlich schlechtem Zustand. Und das rumpelt ganz schön, wenn man die Autobahn da langfährt, sind auch ziemlich viele Baustellen. Und dann waren wir mit Jennifers Familie ein paar Tage in Arizona. Die haben dort so eine Hütte, könnte man sagen, mitten in der Wüste. So eine glorifizierte Garage, die sie ausgebaut haben. Und das war schön, da sind wir Quads gefahren in der Wüste und das hat richtig Spaß gemacht. Aber die Wüste ist so sehr ähnlich wie die judäische Wüste eigentlich, also Sand und vor allem viel Steine. Paradies für kleine Jungs. Wir haben mehr Steine gesammelt, als wir je mitnehmen konnten. Aber auch eine ziemlich rumpelige Sache, da herumzufahren in der Wüste. Und das hat mich erinnert an diese Stelle hier in Jesaja 40. Lasst uns die ersten 5 Verse zusammen lesen. Oder eigentlich ab Vers 3. Verse 3 bis 5. Eine Stimme ruft, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn. Ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Unebene soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch, das heißt alle Menschen miteinander, wird es sehen. Denn der Mund des Herrn hat geredet. Das ist eine messianische Prophetie, das heißt, dieses Wort hier spricht über das Kommen des Messias, des Retters Jesu, kündigt das Kommen des Messias an. Die Stimme, von der hier gesprochen wird, ist Johannes der Täufer. Wissen wir aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 3, da wurde das über Johannes den Täufer gesagt. Und Jesaja benutzt dieses Bild hier, ein sehr vertrautes Bild für die Menschen damals, um seine geistliche Botschaft zu transportieren. In der Antike waren die Straßen auch sehr holprig, wenn es überhaupt Straßen gab. Also es gab nur sehr wenige befestigte Straßen in den Städten, die waren dann gepflastert. Aber so die ganz normalen Landstraßen waren einfach Sand und Steine. Feldweg, würden wir heute vielleicht sagen. Und die Pferdewagen damals hatten natürlich auch nicht dicke Reifen, wie wir es haben, schon gar nicht Flüsterreifen, sondern das waren Holzreifen, vielleicht mit Metall beschlagen, keine Stoßdämpfer. Also so eine Reise in der Kutsche damals war keine komfortable Angelegenheit eigentlich, war eine holprige Sache. Und wenn ein König jetzt die Provinz besucht hat, dann haben die Menschen versucht, ihm den Weg zu bereiten, diese Straßen zu ebnen, soweit es geht. Das heißt, die Schlaglöcher aufzufüllen, die sich gebildet haben, wenn da umgestürzte Bäume über dem Weg lagen, die Bäume wegzuräumen, die großen Steine aus der Straße zu räumen, sodass dieser König eine möglichst glatte Reise haben kann. Und Jesaja ruft hier das Volk auf, das Volk Gottes auf, sich auf das Kommen des Königs der Könige zuzubereiten, vorzubereiten auf das Kommen des Messias Jesus. Und den Weg natürlich, den Gottes Volk bereiten muss, ist der Weg in ihrem Herzen, in unserem Herzen. Wir müssen unsere Herzen bereiten. Wenn unsere Herzen ohne Jesus sind, dann sind unsere Herzen eine Wüste, so wie wir hier gelesen haben. In der Wüste bahnt den Weg des Herrn. Ohne Jesus sind unsere Herzen eine Wüste, trocken und tot, unfruchtbar. Ohne Jesus sind wir entfremdet von unserer Bestimmung, wozu wir geschaffen wurden. Da sind wir außerhalb unseres Elements, könnten wir sagen, entsprechen nicht unserem Daseinsgrund, nämlich Beziehung mit Gott zu haben und zu seiner Ehre zu leben. Und wir wissen, Jesus ist das lebendige Wasser. Und Wasser bringt die Wüste zum Blühen. Vielleicht ist dein Herz trocken. Vielleicht trocken, weil du es noch nie für Jesus geöffnet hast. Oder vielleicht ist dein Herz trocken, weil es sich von Jesus entfernt hat. Sei es durch Sünde, sei es durch Ablenkung. Es gibt viele Dinge, die uns von ihm wegziehen können. Wir wollen uns an diesen zwei Sonntagen, die wir jetzt noch bis Weihnachten haben, mit dem geistlichen Wegbereiten beschäftigen. Und Johannes sagt uns hier mit anderen Worten, der Messias Jesus will bei dir landen. Der König der Könige will zu dir kommen. Bereitet eure Herzen. Bahnt den Weg des Herrn. Und Herr ist groß geschrieben hier. Das heißt, hier steht der Gottesname. J-H-W-H, Jahwe, wird es wahrscheinlich ausgesprochen. Wissen wir gar nicht sicher. Aber bereite den Weg für Jahwe. Ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Wir sehen hier ganz deutlich, dass Jesus Gott ist in dieser Stelle, denn diese Stelle spricht von ihm. Und wir leben in der Gnadenzeit. Wir leben in der Zeit, wo der König schon gekommen ist. Jesus ist schon gekommen und er hat die größte Baustelle schon vollendet. Nämlich er hat den Weg gebahnt zu uns. Er hat diesen großen Sündenberg aus dem Weg geräumt, der zwischen der Beziehung zwischen uns und Gott steht. Und zu Weihnachten feiern wir und erinnern wir uns an dieses Kommen Jesu für uns. Und Jesus ist für dich ganz persönlich gekommen. Nicht nur irgendwie abstrakt, er ist gekommen für die Welt, für die Sünden der Welt, so, das habe ich früher immer in der Kirche gehört, konnte damit nicht viel anfangen. Nee, er ist für dich ganz persönlich gekommen. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst mit Jesus, wie nah, wie fern du dich fühlst von Gott, ob du dich trocken fühlst. Aber eines weiß ich ganz sicher, Jesus will bei dir landen. Er will dir einen Besuch abstatten. Er will dir begegnen. Vielleicht ist es für dich zum ersten Mal, aber er will dir auch immer wieder begegnen. Er will dich beschenken, er will dich erfüllen, er will dich gebrauchen. In der Offenbarung Kapitel 3, Vers 20 lesen wir, da spricht Jesus, siehe, ich stehe an der Tür, an deiner Herzenstür, und ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Also Gemeinschaft haben, miteinander essen, das war der tiefste Ausdruck von Gemeinschaft in der damaligen Kultur. Ist heute im Nahen Osten immer noch so. Wenn du mit mir gegessen hast, dann bist du mein Bruder. Gemeinschaft haben. Kommunion haben mit Jesus, sein Leben teilen. Dafür sind wir geschaffen. Und in der Gemeinschaft mit Jesus ist unsere Seele heil. Sehnst du dich danach? Und das Wunderbare, das Verrückte an der Stelle ist, dass Jesus anklopft bei dir und bei mir, dass er der König zu dir kommt und zu mir kommt. Er ergreift die Initiative. Gottes Erfahrung, Erlösung, Erfrischung, eigentlich jeder geistlicher Prozess fängt immer mit Gott an. Wir nennen das Gnade. Ein unverdientes Geschenk. Unverdiente Gunst. Wir leben aus der Gnade Gottes. Wahre Christen sind keine religiösen Humanisten. Die Betonung ist nicht darauf, was wir tun sollen oder tun müssen für Gott, sondern die Betonung ist in der Bibel immer, was Gott schon für uns getan hat. Und dann, wir reagieren nur darauf, was er getan hat. Aber er hat die Initiative ergriffen. Und das ist das Wunder in dieser Stelle eigentlich, dass der Herr kommt zu uns. Er ist der gute Hirte, der die verlorenen Schafe sucht, der sich nach ihnen ausstreckt. Wir haben einen wunderbaren König. Und denkt ihr nicht auch, dass das einen Unterschied macht, diese Person des Königs, wer der König ist und wie der König ist, dass es auch beeinflusst hat, wie die Menschen, mit welcher Einstellung die Menschen an dieses Ausbessern von den Straßen herangegangen sind? Vielleicht haben sie sich gedacht, wenn es ein Tyrann war, naja, wir lassen nur ein paar Schlaglöcher graben, noch ein bisschen tiefer, hoffentlich bricht er sich das Genick. Aber wenn er ein liebevoller, ein menschenfreundlicher König war, dann haben die Menschen mit Freude ausgebessert, Vorfreude auf diesen König, der kommt mit seinem Wohlwollen, mit seinen Geschenken, mit seinem Segen. Und so ein König ist unser Gott. Wir haben einen wunderbar guten Gott. Unser Gott ist herrlich. Hier in Vers 5 haben wir das gelesen. Die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Der Apostel Johannes schreibt, wir haben betrachtet, wir haben betastet das Leben, die Herrlichkeit Gottes können wir sagen. Jesus hat uns die Herrlichkeit Gottes offenbart. Wenn du Jesus siehst in den Evangelien, dann siehst du Gott. Und was für ein wunderbarer Gott sich uns in Jesus offenbart. Ein Gott, der rein ist, der heilig ist, der sündenlos ist, aber der gleichzeitig unheimlich barmherzig ist und liebevoll und menschenfreundlich und geduldig. Ich finde das interessant, dass in diesem Wort Herrlichkeit im Deutschen das Wort Herr drinnen steckt. Er ist der Maßstab für Herrlichkeit. Er ist die Herrlichkeit in Person. Er ist absolut bewundernswert. Er ist absolute Schönheit, er ist absolute Reinheit, er ist die Liebe in Person, er ist allmächtig, er ist absolut einzigartig. Wenn wir im Vers 6 weiter lesen, eine Stimme spricht, rufe und ich sage, was soll ich rufen? Alles Fleisch ist Gras, also alle Menschen sind wie Gras und all seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Fürwahr, das Volk ist Gras, das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Wir sind vergänglich, aber Gott und sein Wort ist unvergänglich, es ist ewig, er ist verlässlich. Er ändert sich nicht, seine Meinung ändert sich nicht, er sagt uns nicht heute das und morgen etwas anderes. Was er uns verheißen hat, das ist absolut verlässlich und absolut beständig. So ist unser Gott. Vers 9, auf einem hohen Berg steig hinauf, du Freudenbotin Zion. Erhebe mit Macht deine Stimme, du Freudenbotin Jerusalem. Erhebe sie, fürchte dich nicht. Sprich zu den Städten Judas, siehe da euer Gott. Siehe der Herr Jahwe kommt als Starker und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Gott ist stark, er ist mächtig, er ist allmächtig, er kann alles tun, was er will. Er ist alles, was du brauchst. Und dann lesen wir weiter. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. König, der mit Belohnungen, mit Schätzen kommt. Unser Gott ist unheimlich freigebig, wohlwollend. Er ist ein Belohner, er ist ein Beschenker. Unser König ist ein Gönner, ein Wohltäter. Und dann haben wir im Vers 11 ein wunderbar zärtliches Bild. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinem Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Die sorgenden Muttertiere wird er fürsorglich leiden. Er ist der gute Hirte. Er ist unser Versorger. Er ist fürsorglich, er ist liebevoll. Jesus hat gesagt in Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. So sehr liebt er uns, so hingegeben ist unser Hirte, so weit ist er bereit zu gehen. So sehr liebt er seine Herde. Das heißt wieder ganz persönlich, so sehr liebt er dich und so sehr liebt er mich mit einer aufopfernden Liebe. Vers 12, wer hat das Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand und den Himmel abgemessen mit der Spanne? Und wer hat den Staub der Erde mit einem Maß erfasst und die Berge mit der Waage gewogen, die Hügel mit Waagschalen? Wer hat den Geist des Herrn ermessen und wer ist der Mann seines Rates, den er unterwiese? Mit wem beriet er sich, dass er ihm Einsicht gegeben und ihn belehrt hätte über den Pfad des Rechts und ihn Erkenntnis gelehrt und ihn über den Weg der Einsicht unterwiesen hätte? Und das sind alles rhetorische Fragen, die Antwort ist natürlich niemand. Gott ist die Weisheit in Person auch. Er ist der Maßstab für Weisheit. Er ist der Alleinweise, er ist der wunderbare Ratgeber, sagt uns Jesaja auch in einer anderen Stelle. Das heißt, sein Rat für unser Leben ist das Weiseste, ist das absolut Beste für uns. Und dann im Vers 18 heißt es weiter, mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Unser Gott ist unvergleichlich. Er allein ist wirklich herrlich. Alles, was wir Menschen als herrlich empfinden, was immer das ist, ein herrlicher Sonnenuntergang, eine schöne Landschaft, eine Liebesbeziehung, alles von dem wir sagen, wow, das ist herrlich, das ist gut, das sind alles nur kleine Bilder, das sind alles nur kleine Hinweise auf ihn. Wir singen, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort. Wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährest fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du? Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du? Amen, er ist wunderbar, er ist groß, er ist herrlich, er ist alles, er ist der Ich Bin. Er ist der, er ist alles, nach dem wir uns sehnen, wonach unser Herz verlangt. Er ist der Ich Bin. Ich im Gegensatz bin der Ich Bin's nicht. Ich bin vergänglich wie Gras. Ich bin ein Sünder, ich bin unheilig, ich bin unbeständig, ich bin unverlässlich. Ich bin manchmal unwahrhaftig und ganz sicher bin ich ungeduldig und viel zu oft unbarmherzig und selbstsüchtig und doof. Gegenteil von Herrlichkeit. Im Vergleich zu ihm bin ich ziemlich hässlich. Und du auch. Tut mir leid, dass ich dir die Wahrheit so direkt sagen muss. Heute Morgen. Aber wenn wir uns mit ihm vergleichen, dann ist das die Wahrheit. Und doch will er bei mir landen. Und er will bei dir landen. Ist dir bewusst, wie ungeheuerlich das ist, wie verrückt das ist, wie unpassend. Ich meine, ich und Jesus, wir passen ungefähr so gut zusammen wie die Faust aufs Auge. Das ist wie wenn die Miss World ein Auge auf mich werfen würde. Völlig undenkbar, völlig abgefahren. Oder für euch Mädels, wenn der George Clooney oder der Justin Bieber oder wer immer es gerade ist, wenn der ein Auge auf dich werfen würde. Noch viel krasser. Jesus ist völlig unerreichbar für mich. Der ist in einer total anderen Klasse. Und doch ist er zu mir gekommen und zu dir. Und er hat sich für uns aufgeopfert, wie unpassend. Ein unendlicher Preis, ein unendlicher Wert für dich und mich gegeben. Und er klopft an bei mir und bei dir. Er wirbt um uns. Das ist abgefahren. Dieser wunderbare, herrliche König der Könige will uns als seine Braut annehmen. Die Braut Christi. Er will mit uns Beziehung pflegen. Er will sein Leben mit uns teilen. Wunder über Wunder. Das ist die größte Liebesgeschichte aller Zeiten. Das ist das größte Wunder aller Zeiten. Was wir im Philipperbrief lesen, im Kapitel 2. Ihr kennt die Stelle. Er, der Gott war, machte sich selbst zu nichts. Das ist, was wir im Vergleich zu ihm sind. Und er nahm Knechtsgestalt an. Unsere Gestalt, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst. Nochmal, hat sich schon erniedrigt, als er Mensch geworden ist, von Gott zu Mensch, und dann erniedrigte er sich nochmal selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Psalm 22 lesen wir, dass Jesus am Kreuz gebetet hat, ein Wurm bin ich und kein Mensch mehr. Er wurde zum Letzten von uns allen sozusagen. Und wisst ihr, woran er dachte, als er am Kreuz hing? An dich und an mich, an seine Braut, an seine Geliebten, an die Liebe seines Lebens. Und er hing am Kreuz und er blutete für dich und für mich. Und wieder ganz persönlich für dich und für mich. Du und ich waren in seinem Gedanken und in seinem Herzen. Und er war verliebt in uns. Und jetzt klopft dieser Liebhaber bei dir an. Wirst du ihm aufmachen? Wirst du reagieren auf seine Liebe? Wärmt seine Liebe dein Herz? Ja, natürlich. Und seht ihr, das ist der Anfang. Ich reagiere auf ihn. Ich reagiere auf seine Liebe für mich. Es geht hier nicht um irgend so einen religiösen, gesetzlichen Trip, irgendeine Pflichterfüllung, sondern ich betrachte ihn, ich betrachte, was er am Kreuz für mich getan hat. Ich hör sein lautes, ich liebe dich. Und während ich betrachte, wächst in meinem Herzen so ein kleines, ich hab dich auch lieb. Und ich will dich kennen. Ich will mit dir leben. Ich will für dich leben. Und wenn ich irgendwas, irgendeine Haltung dazu beitragen kann, dir den Weg zu ebnen, dass du bei mir vielleicht auch nur in einer größeren Art und Weise, in einer tieferen Art landen kannst, dann will ich das natürlich tun. Gut, wenn dieses Ich liebe dich auch, wenn diese Sehnsucht in deinem Herzen da ist, wenn du dieses Klopfen des Heiligen Geistes in deinem Herzen hörst, dann können wir anfangen. Jesus hat in Matthäus 3, Vers 3 über Johannes den Täufer gesagt, dieser ist der, von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, Stimme eines Rufenden in der Wüste bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Wege. Und im Vers davor, im Vers 2, Matthäus 3, lesen wir, was Johannes der Täufer gepredigt hat. Und das ist hilfreich, weil da übersetzt Johannes der Täufer uns, was es bedeutet, ganz praktisch den Weg des Herrn zu bereiten, seine Pfade zu ebnen. Und wir lesen in Matthäus 3, Vers 2, da sagt Johannes, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das Reich der Himmel ist da, können wir heute sagen, weil Jesus ist da. Also wir haben zwei Teile eigentlich. Die erste Botschaft war, tut Buße. Und dann das zweite ist, das Reich Gottes ist da. Jesus ist da, dass wir es ergreifen, dass wir ihn betrachten. Beim Wegeebnen gibt es zwei Arbeiten. Das erste ist Steine, Bäume, Hindernisse aus dem Weg räumen. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten, was wir vielleicht rausschmeißen müssen aus unseren Herzen an Hindernissen, damit Jesus bei uns in einer tieferen Art und Weise landen kann. Und die zweite Arbeit beim Straßenebenen ist, dass wir die Schlaglöcher füllen. Und darüber wollen wir uns nächstes Mal unterhalten, womit wir unser Herz, unser Leben füllen dürfen, können, sollten, damit wir Jesus tiefer erfahren können. Aber heute das Erste, die erste Botschaft ist, tut Buße oder kehrt um. Kehrt um von den Wegen, die in die Gottesferne führen und wendet euch ihm zu, richtet euch neu auf ihn aus. Das Wort Buße hat irgendwie einen schlechten Ruf, oder? Wenn wir an Buße denken, denken wir an etwas Schweres, Trauriges, Verlust, solche Gedanken. Aber das Gegenteil ist eigentlich wahr. Buße, Umkehr ist was unheimlich Befreiendes. Es macht den Weg frei für etwas Besseres. Es räumt Hindernisse für die Gottesbeziehung aus dem Weg. In der Apostelgeschichte 3, da predigt der Apostel Petrus zu Pfingsten und er sagt so, tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Wow, das ist gut. Und dann Vers 20, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Also das ist, wofür Buße den Weg bereitet. Für Erquickung. Buße, Umkehr bedeutet einfach, ich wende mich ab vom Schlechten und ich wende mich hin zum Guten. Das ist was Positives, das ist was Schönes. Also lass uns anschauen, was vielleicht im Weg stehen könnte in unserem Herzen. Erster Punkt oder erste Frage ist, hast du dich schon jemals wirklich persönlich zu Jesus bekehrt? Wir reden hier nicht über Kirchgang oder religiös sein. Ich bin 18 Jahre fast jeden Sonntag in die Kirche gegangen und habe nichts gestallt und habe auch nicht wirklich viel an Gott gedacht. Hast du dich schon wirklich zu Jesus hingewandt? Hat Jesus dich und hast du Jesus? Vertraust du ihm? Ist er der Mittelpunkt deines Lebens? Das ist der erste Schritt, der erste Punkt. Das Erste, was im Weg in der Beziehung zwischen dir und Gott steht, ist Sünde. Das heißt, alles, was schlecht ist, alles, was nicht zu Gott passt, all das, was uns ein schlechtes Gewissen bereitet. Ihr kennt das, ihr wisst, was Sünde ist. Perverse Gedanken, schlechte Einstellung, Habsucht, Neid, Eifersucht, Lügen, Stehlen, Unreinheit. Wenn wir die Gelegenheit haben, was Gutes zu tun, ich sehe den Penner da sitzen und ich gehe vorbei und ich tue es nicht und dann fühle ich mich schlecht und habe ein schlechtes Gewissen. Da, wo ich Gott ignoriert habe, all diese unschönen Dinge. Also prinzipiell hast du dich schon als Sünder erkannt und hast du dich schon vor Gott als Sünder bekannt. So schon gesagt, ja, ich bin ein Sünder, ich stimme dir überein. Ich suche keine Ausreden mehr, ich will das nicht länger entschuldigen. Ja, ich bin ja immer noch ein bisschen besser als der da. Ich habe gesündigt, ich habe mich schuldig gemacht. Und hast du erkannt, dass Jesus am Kreuz dafür bezahlt hat, für deine ganz persönliche Lebensschuld wieder? Und hast du das für dich ganz persönlich angenommen? Hast du dich ihm anvertraut? Hast du ihm gesagt, ja, ich glaube dir, dass du für meine Schuld bezahlt hast? Hast du ihm deine Schuld bekannt und ihn eingeladen, dein Retter zu sein? Bist du umgekehrt von deinen eigenen Wegen, um ihm nachzufolgen, statt auf deinen Wegen zu gehen? Das ist der erste Schritt. Wir nennen es Bekehrung oder Lebensübergabe oder Jesus in unser Leben einladen. Völlig egal, wie wir es nennen. Wichtig ist der Inhalt. Hast du das schon getan? Das ist der erste Schritt in die Beziehung mit Gott. Aber dann auch danach, nach der Hochzeit sozusagen, kann Sünde, bewusste Sünde natürlich die Beziehung mit Jesus, mit dem Bräutigam, trüben. In Jesaja 59 im Vers 2 wird Jesaja schreiben an das Volk Gottes: Eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünde haben sein Angesicht vor euch verhüllt. Also wenn wir in bewusster Sünde, in bewusster Rebellion gegen Gott leben, dann beeinträchtigt es unsere Beziehung mit ihm. Vielleicht sogar mehr von unserer Seite her als von seiner Seite. Er steht da und klopft mit seiner Gnade, mit seiner Vergebungsbereitschaft. Aber wir haben uns ein Stück weit abgewandt von ihm. Das ist so, wie wenn ich die Gefühle meiner Frau verletze durch irgendein hartes Wort, durch irgendeine lieblose Handlung. Ihr Jungs kennt es, was das mit der Beziehung macht. Oder vielleicht, es wäre wie wenn ich mit einer anderen Frau flirten würde. Was denkt ihr, wie würde es die Beziehung zwischen Jennifer und mir beeinträchtigen? Schon, oder? Würde das Ganze ein bisschen kühler machen. Jennifer würde sich nicht gleich von mir scheiden lassen. Wir wären immer noch verheiratet. Aber die Beziehung wäre gestört. Da wäre was zwischen uns. Irgendwo ein Stück weit entfremdet. Und das passiert auch, wenn wir an bewusster Sünde festhalten in unserem Leben, wenn wir in bewussten Kompromissen leben. Das passiert auch in der Beziehung zwischen uns und Gott. Diese Gotteserfahrung, dieser Genuss von Gott in unserem Leben wird getrübt. Wir betrüben den Heiligen Geist. Und wir müssen als Christen keine Nabelschau betreiben und krampfhaft suchen, gibt es irgendeine verborgene Sünde in unserem Leben? Nee, der Heilige Geist ist sehr treu, uns aufzuzeigen, wenn wir gesündigt haben. Er überführt uns. Und du weißt es ganz genau, ob du ungehorsam bist in deinem Herzen oder nicht. Und wenn der Sünde bewusst ist, dann musst du diesen spezifischen Dreck, diese spezifische Sünde zu Gott bringen. Und es ausräumen lassen von seiner Gnade. Das heißt, diese rebellische Haltung aufgeben, deine Schuld ihm bekennen. Bekennen heißt nichts anderes als übereinstimmen. Ich rede mich nicht mehr aus, ich tue nicht mehr so, als wäre das kein Problem. Sondern ja Gott, das ist Schrott, das ist Müll, das passt nicht zu dir, das muss raus aus meinem Leben. Danke, dass du dafür bezahlt hast. Vergib mir, ich möchte eine Vergebung annehmen und ich möchte mich abwenden und anders leben, in eine andere Richtung gehen. Jesus hat der Ehebrecherin gesagt, ich verdamme dich nicht, aber geh hin und sündige nicht mehr. Das ist sein Herz, das ist seine Haltung für uns. Also die erste Frage ist der bewusste Sünde, ist der bewusste Rebellion, ein bewusster Kompromiss, eine falsche Haltung in deinem Leben? Dann hilft nur eines, es zu bekennen. Nicht länger zu entschuldigen, sondern umzukehren, Buße zu tun. Und das reißt dann diese Mauer nieder, die in der Beziehung zwischen dir und Gott steht. Wie wenn ich meiner Frau meine Sünde bekenne, auch wieder, um bei dem Bild zu bleiben, und sie um Vergebung bitte. Und ich sage, hey Schatz, ich habe da gegen dich gesündigt und ich habe dir Unrecht angetan. Es tut mir leid, ich will umkehren, ich will mich ändern, vergib mir. Und sie mir ihre Vergebung zuspricht. Ihr kennt das auch alle, das belebt die Beziehung wieder. Da fließen wieder Ströme des lebendigen Wassers in die Wüste. Zweite Frage: Ist da eine falsche Ausrichtung in deinem Leben. Ist eigentlich auch oft Götzendienst und damit Sünde, ne? Aber oft ist es auch Zeug, das nicht in sich eigentlich sündig ist, aber einfach zu viel Gerümpel. Zweite Frage ist, ist da zu viel Schrott in deinem Herzen? Ist dein Herz überladen mit anderen Dingen, dass Jesus nicht mehr so viel Raum hat? Und es gibt ja gerade in unserer Gesellschaft so viele Gelegenheiten, Unterhaltungsangebote, so viele Infos, Freizeitmöglichkeiten. Ist sehr einfach, zu voll zu werden, unser Herz zu überfüllen mit Fernsehen und Internet und Nachrichten und Kino und Hobbys und all diese Dinge sind gar nicht schlecht. Gar nicht. Und auch überhaupt kein Problem. Wir können uns freuen an diesen Dingen, solange es kein Schrott ist. Aber manchmal kann es zusammengenommen einfach in der Masse zu viel sein. Einfach zu viel. Und dann ist unsere Festplatte überfüllt. Und wir werden geistlich träge und müde. So wie unser Computer. Wenn die Festplatte voll ist, dann wird er langsam. Und dann sind wir zu träge, zu müde. Und die Beziehung mit Gott und geistliche Dinge, geistliche Disziplinen, das Reich Gottes bleibt auf der Strecke. Oder um ein anderes Bild zu gebrauchen, du hast dich einfach überfressen. Eine Erfahrung, die ich zu Thanksgiving wieder gemacht habe. Du hast dich überfressen. Und dann hast du vielleicht gar keinen Appetit mehr auf die Nachspeise. Mir ging es so dieses Jahr. Das kommt sonst gar nicht vor. Du hast dich überfressen und hast keinen Appetit mehr auf Gott. Du bist so voll, dass kein Platz mehr da ist fürs Dessert. Das kann passieren in unserem Leben. Das kann sehr leicht passieren. Und stell dir vor, eigentlich ist das eine Tragödie. Stell dir vor, du bist zu einem sündteuren Gourmet-Spitzenrestaurant, Spitzenabendessen eingeladen, bei einem Spitzenkoch, also so französische Entenbrust mit Kastanien auf Mais, Trüffelparfait und karamellisierter Rehrücken mit Trüffel, Pilzklößchen und Hummerzahnfleisch mit Kaviar auf orientalischem Seetanggemüse, dazu absolute Spitzenweine. Du bist dazu eingeladen, aber auf dem Weg zum Abendessen fährst du mit McDonald's vorbei und siehst dann nochmal schnell so drei Big Macs mit fetten Pommes rein und dann noch zwei Fischmecks und trinkst drei Cola und dann unterwegs hast noch deine Packung Marshmallows, die isst du auch noch auf und die Packung Chips und eine Packung Schlümpfe, so Gummizeugs. Und dann, wenn du ankommst in dem Gourmet-Restaurant, dann können die dir noch so ein gutes Mahl vorsetzen. Das wird nicht mehr attraktiv sein für dich, du hast schlicht und einfach keinen Appetit mehr. Du denkst ja, wenn ich jetzt noch was in mich reinfülle, dann... Ihr wisst, dann kotze ich. Du hast ja den Appetit verdorben. Und das kann uns auch geistlich passieren. Wir können so überfüllt sein mit den Angeboten dieser Welt, so voll sein, gerade in der Weihnachtszeit auch, ne, mit Shopping und Fernsehen und Werbung und Kino und den Krimi, den ich lese und die ganzen E-Mails und Facebook. Das allein kann ein Abgrund sein, wo wir unsere ganze Zeit verschwenden, YouTube, Videospiele, alles, was es so gibt. Und ich kann so voll sein mit all diesem Zeug, dass ich gar keinen geistigen Appetit mehr habe. Auf Gott, ich habe mich überfüttert. Ich habe mich überfressen mit dem falschen Zeug. Mit Fast Food. Fast Food heißt ja Fassen, Essen. Ne? Wisst ihr, die Übersetzung. Johannes vom Kreuz, so ein alter Mystiker, hat gesagt, mein Geist ist vertrocknet, denn er vergaß, sich von dir zu ernähren. Kannst du von etwas fasten? Musst du von etwas fasten vielleicht, um dein Herz, um deinen Kopf frei zu kriegen für Gott? Gibt es was in deinem Leben, was zu großen Raum einnimmt? Es ist nicht unmoralisch, es ist auch nicht böse, aber auch nicht wirklich hilfreich. Einfach zu viel. Es kann das Videospiel sein. Oh Mann, ich muss den nächsten Level schaffen. Sitze ich nächtelang dran. kann die Seifenoper sein. Ich muss wissen, wie es weitergeht. Ich komme nicht los davon. Die Bundesliga, das Hobby. Irgendwie dein ganzes Herz, deine ganzen Gedanken drehen sich nur noch um dieses Zeug, das eigentlich völlig nebensächlich ist, in der ewigen Perspektive betrachtet. Es können aber auch so Dinge wie Arbeit sein oder eine Karriere sein oder selbst ein Dienst sein, ein Dienst in der Gemeinde. Das Ganze, all diese Dinge sind natürlich auch ein Zeitfaktor. Ich verbringe so viel Zeit damit, dass ich dann keine Zeit mehr habe für Gott, für stille Zeit gemeinsam mit ihm, für Gottesdienst, Hauskreis, Bibelkreis. Einfach zu abgelenkt. Einfach falsche Prioritäten. Und diese Geschäftigkeit des Lebens verzehrt unser geistiges Leben, unsere Leidenschaft für Jesus. Jesus hat davon gesprochen in dem Gleichnis vom Seemann oder Gleichnis von den Herzensböden eigentlich. Lukas 8, Vers 14, da hat Jesus gesagt, das, was unter die Dornen fiel, sind die, welche gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nicht zur Reife bringen. Also einfach überfüllt. Und Ablenkung, das ist so eine Lieblingsstrategie des Teufels. Der muss uns eigentlich gar nicht groß zu irgendeiner riesigen Sünde verführen. Es langt, wenn er uns nur so beschäftigt hält in dem Hamsterrad des Alltags, dass wir nimmer runterkommen, dass wir nimmer ruhig werden im Tagesablauf, dass wir keine Zeit mehr haben für Gott, dass wir nimmer ins Hören kommen, keine Zeit, kein Raum für Gottes Wort, für das Reden des Geistes, so dass wir vergessen, auf ihn zu schauen, dass uns bewusst ist, dass er da ist, mit uns, bei uns im Alltag, dann hat der Teufel eigentlich schon sein Ziel erreicht. Und dann sind wir abgeschnitten von der Lebensquelle. Und dann hat er es geschafft, uns unfruchtbar zu machen. Und dann werden wir trocken, dann werden wir zur Wüste. Und wie gesagt, Ablenkung ist sehr, sehr einfach in unserer Gesellschaft. Es gibt viele Angebote. Wir sind auch ständig erreichbar. Na, die Erwartungshaltung ist da, jede WhatsApp-Message auch gleich zu beantworten. Wenn du nicht gleich antwortest, haben manche Leute eine Einstellung irgendwie, sagen, ey, was ist mit dir los? Ist ja einfach, ständig am Rädchen zu drehen. Selbst mit guten Dingen vielleicht. Können soziale Aktivitäten sein, Gutes tun, anderen helfen. Familie, Kinder, das fordert alles natürlich. Der Punkt ist, wir sind oft so abgelenkt von Gutem und Wichtigem auch, dass wir abgelenkt sind vom Wichtigsten. Und die Frage an dem Punkt ist, wo kannst du Zeit freischaufeln für Ruhezeiten mit Gott, für Gemeinschaft mit ihm? Zeit werden wir nicht finden, die Zeit müssen wir machen. Und ich würde vorschlagen, fang bei den nicht wirklich wichtigen Dingen an, wie vielleicht Fernsehen oder solches, nicht bei deiner Familie oder deinem Dienst. Aber ich würde auch sagen, wenn du schon alles Unwichtige eliminiert hast in deinem Leben und du wie die Martha mit dem Dienen so abgelenkt bist, dass du keine Zeit mehr hast, an Jesus zu denken und keine Zeit mehr hast, mit ihm zu sitzen und auf ihn zu hören, dann würde ich auch sagen, fühl dich frei, auch deinen Dienst an den Nagel zu hängen, bevor du ausbrennst. Ich weiß, es ist gefährlich für einen Pastor, das zu sagen, der auf Ehrenamtliche angewiesen ist. Aber besser, irgendein Dienst stirbt in unserer Gemeinde, als ein Mitarbeiter brennt aus und stirbt. Schnell noch zwei Punkte. Dritter Punkt, den ich denken konnte, ist Mangel an Hingabe. Ein geteiltes Herz. Das kann so ein Schlagloch sein in unserem Leben, in unserem Herzen. Jakobus hat uns gesagt, ein wankelmütiger Mensch, ein Mensch mit geteiltem Herzen, wird nichts vom Herrn empfangen. Jesus hat gesagt in Matthäus 6, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon oder was, die Kohle in dem Fall. Faule Kompromisse, das stört unsere Beziehung, ein geteiltes Herz. Du kannst nicht ein bisschen fremd gehen und eine gute Ehe haben dabei, das funktioniert nicht. Und das funktioniert auch nicht in unserer Gottesbeziehung. Die Bibel sagt uns, unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Unser Gott will unser einziger Gott sein. Er will der einzige Mittelpunkt unseres Lebens sein. Und letzter Punkt, an den ich denken konnte, letzte Stein in unserem Herzen kann Gesetzlichkeit sein. Religiöses Leistungsdenken. Wenn wir so denken, wenn ich bestimmte Dinge tue und andere Dinge nicht tue, dann liebt mich der Herr mehr. Und wenn ich diese Dinge weniger tue oder nicht tue, dann liebt mich der Herr weniger. Und ich versuche aus mir selbst heraus etwas von Gott zu verdienen, sei es seine Annahme, seine Vergebung, seine Anerkennung, seine Liebe, seinen Segen. Und das ist auch wieder was, in was wir sehr leicht reinfallen, denn unsere Welt ist von Grund auf gesetzlich, die funktioniert gesetzlich. Du kriegst das, was du verdienst. Gnade ist was sehr Rares in dieser Welt, dass du etwas bekommst, was du nicht verdient hast. Gesetzlichkeit ist auch ein Leben aus eigener Kraft, aus eigener Energie. Dass ich versuche, aus mir, aus eigener Kraft etwas für ihn zu tun. Leben aus Gnade ist, diese Dinge mit ihm zu tun, der in mir wohnt. Und mit ihm gemeinsam etwas für ihn zu tun, aus seiner Kraft. Nicht aus Selbstgenügsamkeit, sondern in Abhängigkeit, im Vertrauen auf ihn. Und so eine gesetzliche, sag mal, Arbeitsbeziehung, Arbeitshaltung mit Gott, Gesetzlichkeit ermüdet uns. Es lähmt unsere Gottesbeziehung. Es steht dem König ein Stück weit im Weg. Wir stehen uns da selber im Weg mit unserer Haltung, mit unserem Denken. Und wenn du so ständig dieses Gefühl oder dieses Denken hast, ich tue nicht genug oder ich bin nicht gut genug, oder wenn du dich ständig verdammt fühlst, dann kann das ein starkes Symptom sein, dass das vielleicht ein Problem ist in deinem Leben. Und dann ist auch das etwas, wovon wir umkehren müssen, Buße tun müssen und uns umkehren zu Gottes Gnade. Zu diesem Bewusstsein, dass Gott mich liebt, nicht wegen dem, was ich tue, sondern wegen dem, was Jesus schon für mich getan hat. Und nicht wegen dem, wer ich bin, sondern wegen dem, wer ich in Jesus bin. Ich bin ein Heiliger in ihm, ich bin ein Erlöster, ich bin ein geliebtes Kind, ich bin angenommen, ich bin gesegnet mit jedem Segen der Himmelswelt, Epheser 1, in Jesus Christus. Wir gehen auf die Geburtstagsfeier von Jesus zu. Wir gehen in ein neues Jahr. Und das ist ein guter Zeitpunkt, mal innezuhalten. Wir brauchen solche Punkte in unserem Leben. Und einfach mal zu fragen, zu reflektieren. Stimmen die Prioritäten in meinem Leben noch? Lebe ich aus Gnade? Lebe ich aus Glauben? Bin ich verliebt in Jesus? Ist er der Mittelpunkt meines Lebens? Verbringe ich ausreichend Zeit mit ihm oder bin ich zu abgelenkt? Sind da faule Kompromisse? Ist das Sünde in meinem Herzen? Muss ich mich an irgendeiner Stelle neu ausrichten? Muss ich an irgendeiner Stelle umkehren? Und ich möchte euch einladen, das zu tun. Wie gesagt, ich habe diese Zettel mit den reflektierenden Fragen hinten stehen, da könnt ihr euch gerne einen mitnehmen. Und wir können das jetzt auch tun, wenn wir Abendmahl feiern, zum Abschluss. Wenn wir Abendmahl feiern, dann betrachten wir ja Jesus und was er für uns getan hat am Kreuz. Wie sehr er uns liebt, wie weit er gegangen ist, um bei uns zu landen. Und betrachtet. Lasst es euer Herz berühren. Lasst es eure Motivation sein. Und dann darüber hinaus können wir beten, wie David gebetet hat im Psalm 139. Herr, wenn da irgendein falscher Weg ist in meinem Herzen, irgendein abgöttischer Weg, dann zeig mir das auf und dann kann ich das zu dir bringen. Und wie gesagt, es ist dir bewusst, wenn das so ist, dann nutz doch diese Gelegenheit, während wir Abendmahl feiern und sag es Jesus. Sag Jesus, ja, das ist wirklich Schrott. Das muss wirklich raus. Ich bekenne dir das. Und ich möchte umkehren. Ich möchte mich abwenden davon und hinwenden zu dir und zu deinem heilen Weg. Und dann können wir wieder mit freiem Herzen hier rausgehen. Und wenn du dich noch nie wirklich zu Jesus bekehrt hast, dann ist das eine wunderbare Gelegenheit, es zu tun. Während du seine Liebe betrachtest, ihm einfach dein Herz zu öffnen und zu sagen, ja, Jesus, komm in mein Leben, komm in mein Herz. Ich will deine Vergebung.